Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich zur Sendung aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Nach der Schriftlesung sowie einem kurzen Gemeindelied wird Marcel Malgo heute zu Ihnen sprechen und wir wünschen Ihnen beim Hören der Botschaft Gottes reichen Segen.
Lass uns aufstehen und ich lese zu der heutigen Botschaft einige Verse aus Jeremia 32. Unser Thema heißt ja heute, prüft mich, spricht der Herr Zebaoth. Und ich lese ab Vers 17. Ach Herr, Herr, siehe, du hast Himmel und Erde gemacht durch deine große Kraft. Und durch deinen ausgestreckten Arm. Und ist kein Ding vor dir unmöglich, der du wohltust vielen Tausenden und vergiltst die Missetat der Väter, den Busen ihrer Kinder nach ihnen. Du großer und starker Gott, Herr Zebaoth ist dein Name, groß von Rat und mächtig von Tat. Und deine Augen stehen offen über alle Wege der Menschenkinder, dass du einem jeglichen gebest nach seinem Wandel und nach der Frucht seines Wesens.
Unser Thema heute, prüft mich, spricht der Herr Zebaoth. Es ist ein Satz aus dem Buch Malachi. Diese Predigt liegt dem Schriftwort aus Malachi 3 zugrunde, die Verse 7 bis 15. Ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. So bekehrt euch nun zu mir, oder andere Übersetzungen sagen, so kehrt euch nun zu mir. So will ich mich zu euch kehren, spricht Herr Zebaoth. Ihr aber sprecht, worin sollen wir uns bekehren? Ist es recht, dass ein Mensch Gott betrügt, wie ihr mich betrügt? Ihr sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Opfergabe. Darum seid ihr auch verflucht, denn ihr betrügt mich allesamt. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch da nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Dann werden euch alle Heiden glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth. Ihr redet hart gegen mich, spricht der Herr. Ihr sprecht, was reden wir gegen dich? Ihr sagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es, dass wir sein Gebot halten und im Buße einhergehen vor dem Herrn Zebaoth? Darum preisen wir die Verächter, denn die Gottlosen gedeihen und die Gottversuchen bleiben bewahrt. Bis soweit das Wort des Herrn. Das ist wiederum so ein Text, den man sich nicht aussucht, der einem einfach gegeben wird und über den wir auch nachdenken müssen. Ich möchte es kurz zusammenfassen, was wir jetzt gelesen haben, damit der Inhalt uns im Herzen ist. Gott, der Herr, fordert das Volk Israel auf, sich zu bekehren oder, wie andere Übersetzungen sagen, sich umzukehren, indem es endlich anfängt, treu zu werden im Geben vom Zehnten. Würden sie das tatsächlich tun, wäre dann die Folge großer Segen, den der Herr selber vom Himmel herabschütten würde. Aber Israel glaubte diesen Worten des Herrn nicht, vielmehr meinte es sei umsonst, dem Herrn zu dienen. Dafür seien ja die Gottlosen, die dem Herrn nicht dienten, ein klares Beispiel, denn es ginge ihnen ausgesprochen gut. Vor einiger Zeit habe ich in einer Gemeinde, nicht hier in der Zionshalle, aus dem Buch Malachi gepredigt. Es wurde angekündigt, ein Thema aus dem Buch Malachi. Und vor der Versammlung, da kam eine Schwester zum verantwortlichen Bruder und sagte zu ihm, der redet doch nicht etwa über den Zehnten. Und da habe ich mir gedacht, das ist so ein bisschen eine kritische Frage. Und irgendwie hat man da ein bisschen Angst verspürt. Hoffentlich redet er nicht über das Geld. Und da habe ich mir gedacht, dass es genauso ist wie damals, in der Zeit Malachis, dass auch heute Menschen da sind, Christen, die Probleme haben mit dem Zehnten. Jetzt müssen Sie nicht denken, ich werde jetzt eine Stunde lang über den Zehnten reden, das ist nicht der Zweck der Botschaft, aber weil es hier geschrieben steht, weil wir diesen Text vor uns haben, müssen wir einiges einfach uns einmal zu Gemüte führen. Was ich vorab sagen möchte, es gibt Christen, die glauben nicht, dass der Zehnte noch aktuell ist. Die sagen, das ist ein Überbleibsel aus dem alten Bund. Und deshalb glauben diese Menschen auch in keiner Weise, dass im treuen Geben des Zehnten ein großer Segen liegt. Und das möchte ich Ihnen aufzeigen. Wissen Sie, ich möchte jetzt nicht in erster Linie uns aufs Herz legen, gebt den Zehnten, sondern was die Frucht davon ist. Aber erst die Frage, was ist der Zehnte? Wir müssen das kurz betrachten, Altes Testament, Neues Testament. Was ist der Zehnte? Ich möchte hier ganz kurz meinen Vater Vimalgo zitieren. Der hat einmal Folgendes geschrieben, als ihm die Frage gestellt wurde, muss man denn den Zehnten geben? Dann hat er geschrieben, man muss nicht, man darf. Wer den Zehnten gibt, wird vom Herrn gesegnet. Wer mehr gibt als den Zehnten, wird entsprechend mehr gesegnet. Der Herr bleibt niemandes Schuldner. Der Unglaube kann das zwar nicht fassen, aber der Glaube rechnet mit dem Herrn, dem Brunnen aller Segnungen. Das ist mathematisch nicht zu erklären, aber aus eigenem Erleben kann ich bezeugen, der Herr erfüllt seine Zusagen wunderbar und überschwänglich herrlich. Wohin nun der Zehnte gehen soll, ist freigestellt. Dafür gibt es keine Vorschrift. Wenn der Herr aber sagt, bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, Malachi 3, Vers 10, haben wir gelesen, dann hat das in jedem Fall mit der Ausbreitung des Evangeliums zu tun, mit dem geistlichen Bau der Gemeinde Jesu. Bis soweit dieses Zitat aus dem schriftlichen Nachlass meines Vaters. Jetzt zuerst ganz allgemein, das biblische Zeugnis bezüglich des Zehnten ist vielleicht ein bisschen trocken, aber Sie müssen wissen, von wo kommt das? Wo finden wir das im Alten Testament? Ich möchte Ihnen das einfach sagen, bevor wir dann zu einigen persönlichen Anwendungen kommen, Dinge, die wir uns persönlich sagen lassen möchten aus diesem Thema. Der Zehnte im Alten Testament war eine einmalige Abgabe von der Kriegsbeute oder regelmäßige, meist jährliche Abgaben von Ernten und Einkünften an das Heiligtum oder an den König. Also im Alten Testament musste man auch dem König Zehnten zahlen. Der erste Geber des Zehnten war Abraham. Das war noch vor dem Gesetz. Er gab dem Zehnten seine Beute an Melchisedek. 1. Mose 14, Vers 18 bis 20. Aber Melchisedek, der König von Salem, trug Brot und Wein heraus. Und er war ein Priester Gottes des Höchsten und segnete ihn und sprach, gesegnet seist du Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allen. Der nächste war der Stammvater Jakob, der hat dem Herrn den Zehnten von seinem ganzen Erwerb versprochen. Auch noch vor dem Gesetz. Das ist sehr wichtig. Da war das schon, dieser Zehnte. Das war schon in den Menschen. 1. Mose 28, 22. Und dieser Stein, sagte Jakob zum Herrn, den ich aufgerichtet habe zu einem Steinmal, soll ein Gotteshaus werden. Und von allem, was du mir gibst, will ich dir den Zehnten geben. Also er wird wörtlich genannt. Das Gesetz schrieb nun vor, dass Israel dem Herrn den Zehnten vom Ertrag des Landes, von den Früchten der Bäume und von den Rindern und Schafen geben sollte. Können Sie nachlesen? Ich lese das jetzt nicht, der Zeit halber, 3. Mose 27, Vers 30 und 32. Der Viehzehnte, das ist interessant, deshalb erwähne ich es, wurde so bestimmt, dass man die Tiere, der Herde einzeln unter dem Hirtenstab hindurchgehen ließ. Und jedes zehnte Tier war für den Herrn. So einfach war das. Da wurde in 5. Mose 12 und 5. Mose 14 wurden noch einige ergänzende Vorschriften über den Zehnten gegeben. Lese ich Ihnen kurz vor. Wie alle Opfer, Gelübde, Erstgeburt und Erstlinge sollte der Zehnte stets zum Allerheiligsten gebracht werden. Wenn der Wohnort so weit entfernt war, durfte man den Zehnten verkaufen. Der Erlös diente dann am Ort des Heiligtums wieder zum Kauf von entsprechenden Nahrungsmitteln. Mit der Ablieferung des Zehnten war ein Freuden- und Opfermahl verbunden. In jedem dritten Jahr musste Israel keinen Zehnten zum Heiligtum bringen, sondern sie durften den Zehnten verteilen an die Leviten, an die Fremdlinge, Waisen und Witwen. Zusammenfassend kann man sagen über den Zehnten im Alten Testament, der Zehnte war, wie damals die Erstgeburt und die Erstlinge, dem Herrn heilig, sehr wichtig. 3. Mose 27, 30 und 32, alle Zehnten im Lande, vom Ertrag des Landes, von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn und sollen dem Herrn heilig sein. Und alle Zehnten von Rindern und Schafen, alles, was unter dem Hirtenstab hindurchgeht, jedes Zehnte davon soll heilig sein dem Herrn. So, das ganz kurz. Zehnten im Alten Testament. Muss man sich einfach schnell wieder neu zu Gemüte führen. Dass es einfach den Zehnten gibt. Und dass er bereits vor dem Gesetz da war und dass es etwas ist, was dem Herrn heilig ist. Ja, jetzt zum Zehnten im Neuen Testament. Wie sah es da aus, damals, und wie muss es auch heute bei Christen aussehen? Auch das werde ich Ihnen einfach kurz sagen, ohne viel da herumzureden. Und erst nachher wollen wir dann ganz persönlich einiges für uns mitnehmen. Also, erstens einmal, und das wird Sie vielleicht jetzt trösten, im Neuen Testament finden Sie den Ausdruck Zehnten nicht mehr. Und das ist der Grund, weshalb Christen heute manchmal sagen, das ist vorbei. Das ganze Gesetz ist vorbei. All das, was durch Mose gegeben ist, das ist vorbei. In Jesus Christus ist das aufgelöst. Der Zehnte ist vorbei. Jesus hat gesagt, kein Gesetz ist aufgelöst. Er ist zwar die Erfüllung, aber wir haben das Gesetz uns gegeben als eine Richtschnur. Und so ist auch der Zehnte eine Richtschnur für neutestamentliche Gläubige. Der Zehnte wird nicht mehr erwähnt in der Bibel im Neuen Testament unter dem Wort Zehnten, aber er ist dennoch da. Und ich nenne ihn jetzt einfach weiterhin Zehnter, ja? Auch wenn wir jetzt im Neuen Testament verkehren. Wie sieht es nun aus im Neuen Testament? Erstens, im Gegensatz zum Gesetz, in dem das Geben als eine göttliche Forderung aufgelegt war, ist das Geben des Christen freiwillig. Das ist sehr wichtig. Deshalb sagen wir doch immer, wenn hier gesagt wird übers Opfer oder am Donnerstag oder auch an Tagungen, es wird immer gesagt, wir sammeln ein Opfer ein, aber es ist freiwillig. Ja? Es ist freiwillig, keine Pflicht. Das Geben im Neuen Testament ist ein Prüfstein der Aufrichtigkeit und Liebe gegenüber dem Herrn. 2. Korinther 8, Vers 7 und 8. Und hier spricht Paulus über Geben, über Opfer bringen, über Kollekten, wenn ich das Wort einmal nennen darf. Da heißt es, aber wie ihr in allen Stücken reich seid, an Glauben, am Wort, an Erkenntnis, an allem Eifer und der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk, das Werk des Gebens, reichlich bei euch ausfallen. Nicht als Gebot sage ich das, sondern um durch den Eifer anderer auch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Also erstens freiwillig. Zweitens, das Geben im neuen Bund, da es keine Pflicht mehr ist, sollte als erstens Gnade angesehen werden und zweitens in Freude geschehen. Stellt euch vor, der alte Bund, du sollst dem Herrn den Zehnten geben. Gebot, Gesetz. Im neuen Bund ist dasselbe eine Gnade. Sehen Sie, es ist eine Gnade im neuen Bund, wenn ich das Gesetz nicht buchstäblich halte, sondern wenn ich es mir aneigne als Richtschnur, wenn ich es lese, wenn ich darin Jesus sehe, das ist eine Gnade. Sie müssen das immer so verstehen. Wir können das Gesetz nicht halten. Niemand konnte das. Im alten Bund war das Gebot da. Du sollst, du musst und so weiter. Im Neuen Testament ist das Gesetz Gnade geworden. In und durch Jesus Christus. Du darfst. Also, Gnade und Freude. Ich lese Ihnen das vor. 2. Korinther 8, 1 bis 3 und 2. Korinther 9, 6 bis 7. Wir tun euch kund, liebe Brüder, die Gnade Gottes, er redet hier über den Zehnten, die in der Gemeinde Mazedoniens gegeben ist. Denn, obwohl sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben in aller Einfalt. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, sogar über ihre Kräfte haben sie gegeben. Ein jeder aber gibt, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das Wort kennen Sie sicher. Drittens, der neutestamentliche Zehnte sollte regelmäßig gegeben werden. Möchte ich Ihnen auch lesen, auch aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 16, 1 bis 3. Der Paulus schreibt, was aber die Sammlung für die Heiligen angeht, Kollekte, ja, Opfer, Zehnte. Wie ich in den Gemeinden in Galatien angeordnet habe, so sollt auch ihr tun. Am ersten Tag der Woche, übrigens ist das heute, Sonntag, lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, damit die Sammlung nicht erst dann geschieht, wenn ich komme. Wenn ich aber gekommen bin, will ich die, die ihr für bewährt haltet, mit Briefen senden, damit sie eure Gabe nach Jerusalem bringen. Und viertens, im Neuen Testament soll in Beziehung zur der Einnahme, was man empfängt, Zehnter gegeben werden. Also wir reden hier nicht mehr vom zehnten Teil. 1. Korinther 16, Vers 2 und 2. Korinther 8, Vers 12 bis 14. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch bei sich etwas zurück und sammle an, so viel ihm möglich ist. Das ist Ihnen überlassen. Denn wenn der gute Wille da ist, so ist er willkommen nach dem, was einer hat, nicht nach dem, was einer nicht hat. Also aufgrund von der Einnahme. Nicht, dass die anderen gute Tage haben sollen und ihr Not leidet, sondern dass es zu einem Ausgleich kommt. Jetzt helfe euer Überfluss ihrem Mangel ab, damit danach auch ihr Überfluss eurem Mangel abhelfe und so ein Ausgleich geschehe. Also, noch einmal ganz kurz. Im Neuen Bund ist das Geben des Zehnten erstens freiwillig. Zweitens, es soll als Gnade gesehen werden, als Freude. Drittens, es sollte regelmäßig geschehen. Und viertens, wir reden nicht mehr über den zehnten Teil, sondern, wie Paulus es sagt, so viel ihm möglich ist. So, das war jetzt Neues Testament, einfach ganz nüchtern sachlich. Was sagt das Neue Testament über das Geben? Man könnte mehrere Verse hinzufügen, mache ich jetzt nicht. Ich habe immer ein bisschen Angst, wenn man da so Punkte hat, dass es ein bisschen langweilig wird. Aber Sie müssen sich dazu Kenntnis nehmen. Also Altes Testament, Neues Testament. Jetzt stellen wir uns eine wichtige Frage. Was ist der Rang, neutestamentlich gesehen, des Zehntengebens? Wie muss man das einstufen? Sehen Sie, hier müssen wir aufpassen. Ich kann jetzt nicht einfach Malachi nehmen und das vorlesen und dann eine Donnerpredigt halten und sagen, ihr müsst den Zehnten bringen. Und es ist auch nicht richtig, wenn ich jetzt eine ganze Predigt nur halte über den Zehnten, über das Geben von Geld. Das wäre falsch, neutestamentlich gesehen. Und deshalb jetzt diese Frage. Und jetzt erinnere ich Sie an die sieben Weheworte, die der Herr Jesus gesprochen hat über die Pharisäer. Und die Sadduzäer, Pharisäer und Schriftgelehrten. Ich lese Ihnen das vor. Unter anderem spricht er jetzt den Zehnten an, ja? Im Neuen Testament. Das Geben des Zehnten. Matthäus 23, Vers 23. Jesus sagt, weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, die ihr den Zehnten gebt von Minze, Dill und Kümmel. Und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Doch dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Jetzt bitte, wir denken einmal ganz kurz nach über dieses Wort. Was sagt der Herr Jesus hier? Die meisten, die das lesen, die verwerfen das jetzt voll und ganz. Sie sagen, Mensch, diese Schriftgelehrten, total daneben, was sie getan haben. Aber das stimmt nicht. Das sind zwei Seiten. Sehen Sie, der Herr Jesus sagt hier nicht zu Ihnen, dass das Geben des Zehnten, so wie Sie das tun, es war ja extrem überspitzt, ja. Aber er sagt nicht, dass das Geben des Zehnten der Schriftgelehrten und Pharisäer völlig verkehrt sei, sondern was sagt er? Er wirft Ihnen vor, dass Ihr Zehnten geben zu einer einseitigen, absolut lebenslosen Handlung geworden war. Sie hatten es zudem verkommen lassen. Ja? War nichts von Leben da, buchstäblich. Und wissen Sie, die haben ja das Gesetz noch ergänzt, denn im Bestreben, das Gesetz genauestens zu erfüllen, was haben sie getan, die Pharisäer, die Schriftgelehrten? Ja, das Gesetz sagt, verzehnte das Getreide. Hätte ich Ihnen alles lesen können, aber ist einfach zu viel, ja? Also das Getreide musste man verzehnten, den Most musste man verzehnten, das Öl musste man verzehnten, die Tiere musste man verzehnten. Aber das Gesetz sagt nirgends, du sollst deine Küchengewürze verzehnten. Und das haben die getan. Sie haben die Verzehntung auf solche Gewächse ausgedehnt, die ohne jedes Zutun des Menschen wild wachsen und gar nicht zu Nahrung, sondern höchstens zu deren Würze dienen. Küchengewürze, Dill und wie heißt das alles? Minze, Kümmel. Davon redet das Gesetz nicht. Sie haben das ergänzt. Sie haben nicht nur das Getreide verzehntet, sondern alle diese fast unscheinbaren Küchengewürze haben sie verzehntet. Und damit handhabten die Pharisäer das Gesetz äußerst einseitig. Warum? Jesus sagt es. Er sagt, ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, da gibt es andere Gebote. Und wenn ihr das Gesetz haltet, warum haltet ihr dieses Gebot so überspitzt? Tut Dinge, die euch gar nicht geboten sind. Und das andere, was inhaltlich viel wichtiger ist, Barmherzigkeit üben, Glaube üben und vieles andere, was zwar schwerer zu erfüllen ist, das lasst ihr liegen zugunsten eurer Haarspaltereien. Also, der Herr Jesus wollte die Schriftgelehrten und Pharisäer nicht wegen ihrer Genauigkeit in der Beobachtung des Zeremonialgesetzes tadeln, sondern er tadelt die verkehrte Rangordnung, die er hier ganz klar an den Pranger stellt. Ich möchte Ihnen Folgendes sagen, und das muss ich jetzt einfach uns allen sagen. Der Christ von heute ist in der Lage, sich mit dem Geben des Zehnten von der eigentlichen Nachfolge zu entfernen. Und leider ist es so, wir müssen das kurz streifen, dass aus allen wichtigen christlichen Lehren, die zwar nebensächlich sind, wichtig, aber nebensächlich, dass aus allen, Sie können nennen, was Sie wollen, bis heute immer wieder neu Spezialgebiete, Speziallehren entwickelt wurden. Ganz schlimm ist das. Aber für sich gute Sachen. Zehnte, eine gute Sache. Andere Dinge, gute Sachen. Man hat Spezialgebiete daraus entwickelt. Es gibt Spezialisten. Ich will Ihnen einige nennen als Beispiel. Es gibt heute, das haben wir schon einmal erwähnt, Taufspezialisten. Die reden immer über die Taufe, als ob durch sie das Heil käme. Mir hat einmal eine Schwester gesagt, wissen Sie, dieser Bruder dort, das ist ein Verkündiger. Und wissen Sie, der hat die Gabe bekommen, um die Menschen zur Taufe zu bringen. Dann habe ich gedacht, Mensch, wir müssen die Menschen zu Jesus bringen, doch nicht zur Taufe. Und das waren Taufspezialisten. Und das war wie ein Steckenpferd. Es gibt heute, darf ich das erwähnen, Beichtspezialisten. Ich rede jetzt nicht über die römisch-katholische Kirche. Es gibt heute auch in den evangelischen Kreisen gibt es Beichtspezialisten, die sagen den Gläubigen, du kannst nur Vergebung haben in Christus, wenn du alle deine Sünden Menschen bekannt hast. Das ist eine Lüge. Ich muss bekennen, wenn ich Menschen geschädigt habe. Ansonsten stehe ich vor dem Herrn. Es gibt heute Bußspezialisten. Sie lassen die Menschen immerfort Buße tun, sodass diese nicht zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes kommen. Immer wieder Buße tun, Buße tun. Calvinistische Kirche zum Beispiel, nicht nur in Holland, auch in anderen Ländern. Es wird immer die Bußpredigt gepredigt, nicht die Gnade. Es gibt heute, und das wissen wir alle, vielleicht aus eigener Erfahrung, Geistesgabenspezialisten. Sie stellen die Gaben des Geistes über den Geber selbst. Also der Geber, die Bibel lehrt ganz ausdrücklich, alles kommt von einem Geist. Der Geber steht unter den Gaben. Es gibt heute Absonderungsspezialisten. Sie lehren eine solch einschneidende Absonderung, wie diese nicht möglich ist. Da müsste man nämlich aus der Welt gehen, die Welt räumen, irgendein Planet besetzen. Das geht nicht. Jesus sagt, wir sind in dieser Welt als ein Salz, als ein Licht. Ja, wir müssen uns von der Sünde absondern, aber wir können nicht irgendwo in einem Schlupfwinkel uns verbergen und warten, bis Jesus kommt. Geht nicht. Da gibt es, Entschuldigung, dass ich das sage, Satan-Spezialisten, die reden so viel über den bösen Teufel, dass er schlussendlich geehrt ist. Also ich sage Ihnen, wir müssen natürlich der Wahrheit ins Gesicht sehen. Er ist da, er existiert, die Dämonenwelt existiert, aber wir müssen doch nicht darüber predigen und immer wieder sagen, dass es ihn gibt. Wir ehren ihn. Das sollten wir nicht tun. Und dann gibt es auch noch Engelspezialisten, sie schreiben den Engelfähigkeiten zu, die nur der Heiland selbst hat. Ich habe letztens einen Brief bekommen mit einer ganzen Abhandlung und da schrieb jemand, lieber Bruder, lesen Sie doch bitte diesen Artikel durch. Vielleicht kann der Mitternachtsruf daraus ein Traktat machen. Dann habe ich das gelesen und ich sage Ihnen, es war eine Erscheinung von Engeln und er beschreibt das, was die Engel ihm alles gesagt haben. Und ich dachte, sind wir schon so weit heute. Also, das sind einige Beispiele, es gäbe auch mehr. Ich möchte nicht so viel Negatives jetzt erwähnen. Zurück zum Zehnten. Es gibt, ob Sie es wahrhaben wollen oder nicht, es gibt Zehntenspezialisten. Das sind solche, die das Geben des Zehnten zu einem solchen Dogma entwickelt haben, dass man meinen könnte, das ewige Leben hinge davon ab. Diese Leute sind sehr besorgt um den Zehnten, oft mehr um den der anderen als um ihren eigenen. Und wissen Sie was? Jesus wird zweitrangig. Jesus wird zweitrangig. Das klingt vielleicht negativ. Ich bin ja froh, dass wir das hier nicht haben. Ich habe darüber nachgedacht. Wir haben das hier nicht. Wir wollen das hier nicht immer benachdrucken, Zehnten. Aber es gibt solche Christen. Und wissen Sie, wir müssen es ganz klar sagen. Diese Menschen, die das Zehnten geben, so aufbauschen, tun das nicht, weil sie eine Last dafür haben, sondern vielmehr ist es bei manchen so, dass ihr Gebaren rund um den Zehnten ihr mageres Leben mit Christus kompensieren soll. Und all diese Dinge, die ich aufgezählt habe, haben den gleichen Effekt. Spezialgebiete, wenn jemand kommt und Ihnen ein Spezialgebiet verkündigt und zum Beispiel die Taufe predigt oder weiß nicht was, dann müssen Sie konstatieren und feststellen, Sie werden es feststellen können, da fehlt Jesus. Er ist nicht das Zentrum. Das ist immer, wenn jemand ein Spezialgebiet verkündigt. Zehnten geben, denken Sie hier an den Pharisäer aus dem Lukas-Evangelium, Lukas 8, 11 bis 12. Ich danke dir, Gott hatte gebetet, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Wie weit war dieser Mann von Gott entfernt, der von allem, was er einnahm, den Zehnten gab? Aus welchen Gründen auch jemand das Zehntengeben überbetont, eines möchte ich hier sagen, es gibt nur ein Thema. Ein Thema, über das wir immer wieder reden dürfen und müssen. Und das ist Jesus. Jesus Christus. Alles andere ist Nebensache. Müssen wir erwähnen. In unseren Botschaften müssen wir erwähnen. Müssen wir anführen. Müssen wir als biblische Lehre uns zu Gemüte führen. Aber soll nie das Zentrum werden. All diese Dinge sind gut, aber sie dürfen nicht die Stelle von Jesus einnehmen. Dass Christus tatsächlich alles in allem ist, bezeugt er selbst. Matthäus 11, Vers 27, Johannes 3, Vers 35. Alles ist mir übergeben von meinem Vater. Der Vater hat den Sohn lieb und hat ihm alles in seine Hand gegeben. Alles ist ihm gegeben. Und Paulus schreibt dieselbe in Philipper 2, 9 bis 11. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in den Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Also, lasst uns durch Hosea sagen, ich habe Lust an der Liebe und nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht am Brandopfer. Hosea 6, Vers 6. Damit hat Gott damals das Opfer nicht abgeschafft, aber Prioritäten gesetzt. Eine nächste Frage, was ist nun der Sinn des Zehntengebens? Warum tun wir es heute, wir Christen? Erstens einmal wird dadurch das Reich Gottes gebaut. Ich habe vorhin meinen Vater zitiert und er hat die folgende Aussage gemacht. Es ging um die Frage, wohin der Zehnte gehen soll. In jedem Fall hat der Zehnte mit der Ausbreitung des Evangeliums zu tun, mit dem geistlichen Bau der Gemeinde Jesu. Also es ist ganz klar, dass wir mit unseren Gaben, mit unserem Zehnten, dem Evangelium dienen, die Sache Gottes unterstützen. Das Volk Israel wurde im Alten Testament mehrmals aufgerufen, durch Zehnten, durch Abgaben, das Werk des Herrn zu unterstützen. Zum Beispiel der Bau der Stiftshütte in der Wüste, den Bau des ersten Tempels, die Restaurierung des Tempels unter König Joas. Dem König Joas stand damals der gottesfürchtige Priester Jojada zur Seite. Es scheint, dass dieser Mann, Jojada, den sogenannten Gotteskasten erfunden hat. Oder wir würden heute sagen, Kollektenbeutel. Ich lese Ihnen das kurz vor, 2. Könige 12, 10 bis 12. Da nahm der Priester Jojada eine Lade und bohrte oben ein Loch hinein und stellte sie auf zur rechten Hand neben dem Altar, wo man in das Haus des Herrn geht. Und die Priester, die an der Schwelle wachten, taten alles Geld hinein, das zum Hause des Herrn gebracht wurde. Wenn sie dann sahen, dass viel Geld in der Lade war, kam der Schreiber des Königs mit dem Hohepriester herauf. Sie zählten das Geld, das sich in dem Haus des Herrn vorfand, und banden es zusammen. Und man übergab das Geld den Werkmeistern, die bestellt waren für das Haus des Herrn. Und so weiter und so weiter. Das einfach als Beispiel. Die erste Kollektenkiste, könnte man sagen, für die Sache des Herrn. Das Zehntengeben hat natürlich noch einen ganz anderen Sinn, neutestamentlich gesehen. Und jetzt komme ich auf den wörtlichen Sinn unseres Themas zu sprechen. Wie lautet unser Thema? Prüft mich, spricht der Herr Zebaoth. Ich sage Ihnen, ich habe in vollster Absicht das Thema so genannt. Ich wollte in keinem Fall das Thema heute nennen, obwohl es auf der Hand liegt. Zum Beispiel der Christ und der Zehnte. Oder gebt den Zehnten in voller Höhe ab. Habe ich extra nicht gemacht. Ich dachte, dann kommen vielleicht einige nicht. Ich habe an diese Schwester gedacht in der Gemeinde, die gesagt hat, hoffentlich rede er nicht über den Zehnten. Also habe ich das Thema anders gewählt. Prüft mich, spricht der Herr Zebaoth. Ich habe es auch deshalb so erwähnt, um Ihnen etwas zu zeigen. Und jetzt komme ich zum Evangelium in dieser Botschaft. Wissen Sie, das muss man alles durchkauen, zur Kenntnis nehmen. Was hat das für eine Bewandtnis mit dem Zehnten und so weiter? Warum tun wir es? Und jetzt ein ganz wichtiger Grund, und möge das Ihnen ganz neu werden heute. Prüft mich, spricht der Herr Zebaoth. Das ist etwas Gewaltiges. Jetzt beachten Sie einmal, was diese Worte aussagen. Das muss Ihnen jetzt ins Herz gehen. Prüft mich, spricht der Herr Zebaoth, sagt Folgendes aus. Der Herr fordert Sie und mich auf, was ich jetzt sage, will ich in aller Ehrfurcht sagen, er fordert uns auf, ihn einem Test zu unterziehen. Bitte, diese Worte klingen vielleicht ein bisschen menschlich, aber ich sage es mit Ehrfurcht. Prüf mich, sagt er, spricht der Herr Zebaoth. Und damit wir ganz sicher sind, um was es sich hier handelt, die Worte habe ich nicht erfunden. Ja? Ich wollte nicht ein schönes Thema machen, dass es vielleicht irgendwie Eindruck macht. Gott selbst hat das gesagt, und ich lese jetzt noch einmal diesen Text vor. Aus unserem Malachi-Text, Malachi 3, Vers 10. Bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Also, ich glaube, in der ganzen Bibel ist nicht so etwas in dieser Art geschrieben. Natürlich, es gibt andere solche Verse und Dinge, die uns in etwa dasselbe sagen. Aber das ist eine direkte Aufforderung von Gott, dem Herrn, um ihn auf die Probe zu stellen. Jetzt möchte ich Sie was fragen. Wer von Ihnen, sagen wir mal von uns, ja, mich eingeschlossen, hat nicht einmal tief im Herzen den Wunsch gehabt, hätte ich doch die Möglichkeit, einmal einen sichtbaren, greifbaren Beweis von der Allmacht des Herrn zu bekommen. Haben Sie das nicht schon einmal gedacht? Ach, könnte ich doch das mal sehen. Irgendetwas sehen, irgendetwas erleben. Ein Beweis. Ich glaube zwar an die Kraft des Herrn, aber könnte ich doch etwas sehen. Nicht wahr? Kaum haben Sie diesen Gedanken fertig gedacht, tun Sie wieder Buße. Weil ihr Gewissen sagt, du darfst kein Zeichen fordern. Das ist doch so. Dann sagen wir, Herr, vergib. Nein, ich glaube jetzt einfach so an dich. Ich habe dein Wort. Vergib, dass ich das wollte, ja? Also mir ist das schon oft gegangen. Da denkt man, Mensch, jetzt könnte ich mal eine Engelerscheinung brauchen. Das ist natürlich völlig daneben. Und dann tut man Buße. Jetzt sage ich Ihnen Folgendes heute. Und ich verkünde keine Irrlehre. Ich fordere Sie auf, einen Segensbeweis von Gott zu fordern. Ich fordere Sie auf, stellen Sie ihn auf die Probe. Ich fordere Sie auf, unterziehen Sie ihn einem Test. Unser Text sagt es. Jetzt sagen Sie vielleicht Unsinn. Steht hier zwar nicht mal Malachi 3, Vers 10, derjenige, der den Zehnten gibt, der darf den Segenswillen des Herrn prüfen. Aber das war ja Altes Testament, Alter Bund. Nicht wahr, Bruder? Sie haben vorhin gesagt, der Zehnte im Neuen Testament gibt es nicht mehr, das Wort gibt es nicht mehr. Also das ist im Alten Testament, das können wir nicht einfach so für uns nehmen. Oh, meine Brüder und Schwestern, glauben Sie das? Also erstens einmal, wenn Sie so reden über das Alte Testament, zweifeln Sie an Gottes Wort. Das Alte Testament mit all seinen Verheißungen hat die gleiche Kraft, die gleiche Aussagekraft wie das ganze Neue Testament. Alle Worte des Alten Testamentes, alle Verheißungen und Drohungen, alles kommt von Gott und hat die gleiche, ich sag's nochmals, Aussagekraft wie ein Wort Jesu. Ich glaube das einfach. Ja, wir leben heute in der Zeit, da wird gesagt, ja, wir müssen das unterteilen. Da gibt es Texte, die sind nur noch für Israel. Da gibt es Dinge, die sind schon gewesen. Und da gibt es Dinge, die dürfen wir nehmen für uns. Ich glaube nicht daran. Gott hat dieses geoffenbarte Wort mir gegeben, damit ich mich danach richte, damit ich dieses Wort lese, damit mein Leben gesteuert wird von diesem Wort aus, vom Alten und Neuen Testament. Und wir können nicht Abstriche tun. Und wenn solche Dinge verkündigt wird, prüfen Sie das. Das ganze Wort von A bis Z ist für Sie. Damit Sie nun aber wirklich nicht zweifeln an diesem Wort des Malachi, prüft mich, spricht der Herr Zebot. Ja? Gib den Zehnten, tu das, prüfe mich, ob ich da nicht die Himmelsfenster öffne. Damit Sie an diesem Wort gar nicht zweifeln, will ich Ihnen jetzt das Gegenstück aus dem Neuen Testament vorlesen, was dazu gehört. Ein Wort Jesu selbst. Also, wir lesen noch einmal diese Verheißung hier, Malachi 3, Vers 10. Bringt den Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, auf das in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebot, ob ich euch da nicht das Himmelsfenster auftun werde und Segen herabschütten die Fülle. Und jetzt das Gegenstück, Neues Testament, ein Wort Jesu. Und Sie kennen es, ist eines der berühmtesten Worte unseres Herrn, Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch all das zufallen. Frage, haben wir hier nicht denselben Sinn? Bestätigt diese neutestamentliche Aussage des Herrn Jesus nicht ganz klar unser Malachi-Text? Besagen beide Worte nicht, gib dem Herrn in erster Linie, was ihm gebührt, trachte zuerst und vor allen Dingen nach dem, was ihn angeht, und ein großer Segen wird auf dich zurückfallen. Das ist doch der Inhalt beider dieser Worte. Also lasst uns jetzt beginnen. Ich sage es wieder ganz klar, ganz deutlich, dass Sie sich nicht täuschen, Gott, den Herrn, auf die Probe zu stellen. Wie? Indem wir ganz aufs Neue unseren Zehnten in sein Vorratshaus bringen. Bedenkt, dass der Herr uns dazu auffordert. Er gibt uns diese Möglichkeit, ihn zu prüfen. Er legt uns das vor. Er will sich diesen Test unterziehen. Ich möchte Sie hier erinnern an eine Episode aus dem Leben des Königs Ahas. Jesaja 7, Vers 10 und 11. Gott spricht hier. Nehmen Sie das zur Kenntnis. Gott spricht hier zu Ahas. Was sagt er zu Ahas? Der Herr redete abermals zu Ahas und sprach: Fordere dir ein Zeichen vom Herrn, deinem Gott. Es sei drunten in der Tiefe oder droben in der Höhe. Welch ein Angebot. Gott fordert Ahas auf, von ihm ein Zeichen zu fordern. Wie er uns heute auffordert, von ihm einen Beweis seines Segenswillens zu fordern. Was tut Ahas nun? Wie antwortet er? Ich lese Ihnen den nächsten Vers, Vers 7. Nein, Vers 12 von Jesaja 7. Ahas sprach: Ich will es nicht fordern, damit ich den Herrn nicht versuche. Ich habe gedacht, Ahas, warum gibst du dem Herrn eine solche Antwort, wo dich doch der Herr selber auffordert, von ihm ein Zeichen zu fordern? Und wissen Sie hier, Malachi 3, Vers 10, im Neuen Testament bestätigt, gibt Gott uns dieses Angebot, prüfe mich. Und was sagen viele Kinder Gottes? Das ist Unsinn, das geschieht nicht. Aber Gott sagt, prüfe mich jetzt, frag dieses Zeichen des Segens von mir. Zurück zu Ahas noch ganz kurz. Im Moment, als er das sagte, diese abschlägigen Worte, ich will es nicht fordern, da stand einer neben ihm, das war Jesaja. Also Gott hat ja zu Ahas gesprochen, fordere ein Zeichen. Jesaja stand daneben, der hat das ja alles aufgeschrieben später. Und der Jesaja, der hört das und es scheint, als ob er explodiert, der Jesaja. Denn unmittelbar nach dieser abschlägigen Antwort des Ahas lesen wir in den nächsten Versen, die Verse 13 und 14 von Jesaja 7, da sprach Jesaja, jetzt spricht Jesaja. Also Gott hat ihm das angeboten, dem Ahas. Fordere ein Zeichen. Er sagt, nein, mache ich nicht. Der Jesaja hört es. Da sprach Jesaja, wohlan, so hört ihr vom Hause David. Ist es euch zu wenig, dass ihr Menschen müde macht, müsst ihr auch meinen Gott müde machen. Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Die alte Lutherbibel ist noch etwas kräftiger. Wohlan, so hört ihr vom Hause Davids. Ist es euch zu wenig, dass ihr die Leute beleidigt, müsst ihr auch meinen Gott beleidigen. Darum wird er euch selbst ein Zeichen geben. Also, ich möchte Ihnen Folgendes sagen. Klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber es ist biblische Lehre. Gott stellt sich heute vor uns allen. Er bietet uns an, von ihm ein Zeichen seines Segenswillens zu fordern. Heute dürfen sie, sie sündigen nicht. Er bietet an, ein sichtbarer Beweis von der Tatsache zu fordern, dass er bereit ist, des Himmels Fenster zu öffnen. Und jetzt müssen Sie eine Antwort geben. Wie reagieren Sie? Wir müssen jetzt einfach sagen, ja, Herr, wir tun es. Okay? Wir sind bereit, diesen Worten ganz neu Folge zu leisten. Dich in dieser Art zu prüfen, wie es hier geschrieben steht. Und ganz praktisch gesehen bedeutet das, dass wir einfach die ganze Sache überdenken. Und vielleicht neu beginnen. Unseren Zehnten in sein Vorhaus, Vorratshaus zu bringen, uns bereit erklären, dem Herrn das zu geben, was ihm zusteht. Und indem wir es tun, ich sage das mit Ehrfurcht, fasst Gott im Himmel dies als eine Prüfung auf, ein Test, eine Prüfung, der er sich stellt. Und das Ergebnis dieser Prüfung, dieses Testes wird dann sein, dass wir in einer nie dagewesenen Weise erfahren werden, wie herrlich Gott segnen kann. Wie gewaltig er ist in Gutes tun an seinen Kindern. Dies klingt vielleicht für Sie wie ein Märchen. Wissen Sie, ich habe mit Absicht am Anfang das kurze Stück gelesen von meinem Vater. Ein Mann Gottes, der 40 Jahre lang im Worte Gottes gearbeitet, gelebt hat. Ich habe gedacht, ich muss mal sehen, was sagt er über den Zehnten? Und in einigen Sätzen hat er das angeführt. Gib den Zehnten und der Herr segnet dich. Gib mehr und der Herr segnet dich mehr. Und da hat er sich ja bezogen auf dieses Malachi 3. Und wissen Sie, das hat mich ermutigt, diese Botschaft Ihnen heute zu sagen. Nein, sagen Sie, ein Zeichen fordern. Nein, ich nicht, ich versündige mich nicht. Gott sagt, prüft mich. Ich will diesen Test eingehen mit euch. Tut das von eurer Seite aus, was ihr vielleicht ganz neu tun müsst. Und dann seht, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffne. Und jetzt lohnt es sich, auf die Wortwahl zu achten, wie der Herr den Segen beschreibt, den jene bekommen, die ihn im Glauben so auf die Probe stellen, durch das Bringen des Zehnten. Da heißt es zunächst mal, Malachi 3, Vers 10, dass der Herr dann des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten wird, die Fülle. Ich habe darüber nachgedacht. Ich finde da keine Worte. Dann habe ich die Elberfelder Bibel geöffnet. Die sagt das so. Prüft mich darin, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Stellt euch vor. Die Fenster des Himmels öffnen, Segen die Fülle, Segen bis zum Übermaß. Wissen Sie, was das bedeutet? Einen derartigen Überfluss, ja Überschuss an Segnungen, dass Sie im ersten Moment nicht wissen, wie damit umgehen. Und das hat Jesus bestätigt. Was sagt er? Trachtet zuerst was? Nach dem Reich Gottes. Und jetzt? Und alles andere wird euch was? Zufallen, über euch kommen, über euch fallen. Das ist der einzige Zufall in der Bibel. Und das hat Jesus bestätigt. Wenn wir das erfassen, das ist ein Schlüssel zu einem gesegneten Leben. Sie wissen ganz genau, wir in der Zionshalle predigen nicht das Wohlstandsevangelium. Ja? Vertraue dem Herrn und morgen steht ein Amerikaner vor deinem Haus. Oder noch etwas Besseres. Aber das kann ich Ihnen heute verkünden. Prüfen Sie Gott in dieser Art und Weise, Malachi 3, Vers 10, wie Jesus es bestätigt im Neuen Testament. Und es werden Dinge geschehen, von denen Sie jetzt keine Ahnung haben. Bitte, wenn es heißt, Segen die Fülle. Ja, können Sie das erklären? Oder Segen bis zum Übermaß. Oder wie Jesus es formuliert im Neuen Testament. Alles andere wird euch zufallen. Also wissen Sie, wenn vieles so auf mich zufällt, auf mich zukommt, dann sind das Dinge, die ich nicht erwartet habe. Ja, und jetzt, an was darf ich dann jetzt denken? Segen die Fülle. Segen bis zum Übermaß. An alles, an alles. Ich sage Ihnen, ich verkünde kein Wohlstandsevangelium, aber ich sage Ihnen jetzt doch Folgendes. Denken Sie an geistliche Segnungen in erster Linie. Denken Sie aber auch an die täglichen Bedürfnisse Ihres Lebens. Denken Sie an Ihren Leib. Denken Sie an das Wohlergehen Ihrer Lieben. Denken Sie an das alles. Gott sagt es. Ich würde es nicht wagen, so etwas zu sagen. Psalm 37, Vers 25. Der Psalmist sagt, inspiriert durch den Geist Gottes. Ich bin jung gewesen und alt geworden und habe nie den Gerechten verlassen gesehen und seine Kinder um Brot betteln. Verstehen Sie? Den Gerechten. Wer ist das? Neutestamentlich. Der alles dem Herrn gibt. Der in allem treu ist. Ja, dann sagt der Herr noch weiter an diejenigen, die ihn durch das Geben des Zehnten auf die Probe stellen möchte, Malachi 3, Vers 11, und ich will um euretwillen den Fresser bedrohen, dass er euch die Frucht auf dem Acker nicht verderben soll und der Weinstock auf dem Felde euch nicht unfruchtbar sei, spricht der Herr Zebaoth. Ich stelle Ihnen eine Frage. Haben Sie sich schon einmal gefragt, weshalb manches in Ihrem Leben nicht gelingt? Haben Sie schon darüber nachgedacht, was der Grund sein könnte, dass vieles, was Sie planen, nie verwirklicht wird? Obwohl es gute Sachen sind. Hier haben Sie eine Antwort. Ich lese Ihnen vor. Bringt den Zehnten ganz in das Kornhaus. Und ich, jetzt kommt Gott, will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Erde nicht verderbe und dass euch der Weinstock auf dem Felde nicht fehlschlage, spricht der Herr der Heerscharen. Um es mit anderen Worten zu sagen, werde treu im Geben des Zehnten. Und dann wirst du erfahren, wie ich, der Herr, deine Pläne, deine Hände, Werk gelingen lassen werde, wenn wir das erfassen würden. Sprüche 16, Vers 3, befiehl dem Herrn deine Werke, so kommen deine Pläne zustande. Also, diese Worte, befiehl dem Herrn deine Werke, legen wir immer so aus, dass wir sagen, wir dürfen alles dem Herrn anbefehlen, ihm vertrauen in allen Dingen unseres Lebens. Und selbstverständlich ist das auch in erster Linie der Sinn dieses Textes. Aber jetzt lasst uns einmal dieses Wort Werke tatsächlich als Werke sehen. Gute Werke, dem Herrn wohlgefällige Werke, Werke aus Liebe zu ihm, wie zum Beispiel der Zehnte. Befiehl dem Herrn deine Werke, verrichte, um es anders zu sagen, ein gutes Werk aus Liebe zu ihm. Bring den ganzen Zehnten in sein Vorratshaus, so kommen deine Pläne zustande. Und zum Schluss noch die letzte Verheißung, die der Herr denen gibt, die ihm durch das Geben des Zehnten auf die Probe stellen möchten. Dann werden euch die Heiden glücklich preisen. Also der Herr sagt, dann, wenn ihr im Geben des Zehnten treu seid, werden euch die Heiden glücklich preisen, denn ihr sollt ein herrliches Land sein, spricht der Herr Zebaoth, Malachi 3, Vers 12. Wir ahnen nicht, welche Zusammenhänge im Geben des Zehnten liegt. Aber Tatsache ist, nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich es sage, dass Christen, die großzügig und überschwänglich geben, die also als fröhliche Geber durch diese Welt ziehen, dass die einen äußerst befreiten und glücklichen Eindruck erwecken. Und so etwas können Weltmenschen konstatieren. Sie werden merken, dass da keine knisternde, gepresste, bingelige Atmosphäre vorherrscht, wie diese manchen Geizkragen wie einen unsichtbaren Dunst umhüllt. Entschuldigung, aber das ist einfach so. Ich frage Sie, ob wir nicht den Test eingehen möchten mit dem Herrn. Eine Prüfung, die er sich selber ausgedacht hat. Er sagt es, prüft mich. Und ich versichere Ihnen, Jesus hat das bestätigt. Trachte zuerst, prüft mich, dann wird es zufallen. Wünsche werden wahr, Pläne werden gelingen. Das ist biblische Wahrheit. Ich hoffe, dass wir das verstehen und dass eine Änderung stattfindet in unserem Leben. Erlauben Sie mir noch eine Bemerkung. Zur Zeit Malachis warfen die Israeliten dem Herrn vor, es sei umsonst, ihm zu dienen. Und dann haben sie die Gottlosen als Beispiel genommen. Ich habe Ihnen das am Anfang gelesen, das mache ich jetzt nicht mehr. Aber sie haben gesagt, Herr, schau doch mal die Gottlosen an, denen geht es ja ausgesprochen gut, uns nicht. Malachi 3, 14, Vers 15. Ich möchte nur das noch sagen. Solche Worte sind immer das Armutszeugnis der Menschen, die sich gegenüber dem Herrn, ihrem Gott, knausrig verhalten. Denn wer durch Treue im Zehnten geben des Himmels Fensters geöffnet sieht, wer das erlebt, der wird nie mehr scheel auf das Eigentum des Nächsten blicken und denken, Mensch, denen geht's ja gut. Im Gegenteil, weil der Herr, weil sie, ja, diese Menschen, dem Herrn nicht schuldig sind, sie tun alles, was sie können. Paulus sagt nicht vom Zehnten, er sagt einfach nach Möglichkeit. Weil sie das tun, bleibt der Herr ihnen auch nicht schuldig. Nehmen Sie doch das bitte mit. Zwei Schriftworte noch. Sprüche 11, Vers 24. Einer teilt aus und wird immer was? Wissen Sie es? Reicher. Kennen Sie das Wort? Einer teilt aus, wird immer reicher. Und jetzt kommt es. Ein anderer spart mehr als recht ist und wird immer ärmer. Altes Testament, Sprüche 11, 24. Bestätigt im Neuen Testament, wer kärglich sät, wird kärglich ernten. Wer im Segen sät, wird im Segen ernten. Also, mehr sage ich nicht zu diesem Thema. Ich bin froh, dass ich es hinter mir habe, weil es gibt nichts Schlimmeres, als über Geld zu reden. Aber ich hoffe, Sie haben jetzt verstanden, worum es geht. Sie machen sich selber einen großen Segen verlustig, wenn Sie hierin nicht treu sind. Prüft mich, spricht der Herr. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema Prüft mich, spricht der Herr Zebaoth. Wir hoffen, dass Sie innerlich angesprochen wurden. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe, Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!